Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen bei meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter und wir fahren fort in der Welt von Blut, Schweiß und Tränen oder eben mit der Geschichte der Todesstrafe bzw. mit derjenigen des Scharfrichters. Wir sahen ja beim letzten Mal, wie der Beruf des Scharfrichters entstand bzw. welche Rechte ihm zukamen. Kommen wir nun zu einem Thema, das das Scharfrichteramt ebenso bezeichnet. Nachrichter war ein sogenannt unehrlicher Beruf. Wir befinden uns in einer Zeit, als Stände das Wichtigste waren. Man war nicht Individuum, sondern Teil eines Standes. In diesen wurde man in der Regel hineingeboren. Man konnte auch hineinheiraten. Zu den sogenannten Unehrlichen, also solchen ohne Ehre, gehörten zum Beispiel fahrendes Volk, Prostituierte oder Jüdinnen und Juden. Eine solche angeborene Unehrlichkeit konnte man nicht abschütteln. Die Angehörigen dieser Gruppen waren von Rat, Gericht, Stadt- und Dorfämtern allgemein vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Es hieß, in unserem Fall für den Henker, dass auch die Kinder unehrlich geboren wurden und dieses Handwerk übernehmen mussten. Bei einem anderen Berufszweig wären sie gar nicht angenommen worden. Sie heirateten auch untereinander, weil kein anderer Partner gefunden werden konnte. Deswegen entstanden auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft eigentliche Henkerdynastien. Ganz einfach wegen dieses sogenannten unehrlichen Standes. Die Nachnamen Vollmar, Großholz, Hotz oder Menkis waren mit diesem Beruf verbunden. So waren zum Beispiel die Männer der Familie Vollmar, die sich schließlich in der ganzen Ostschweiz ausbreitete, in der Stadt Zürich von 1587 bis 1827 als Nachrichter tätig. Um Bern herum war es die Familie Hotz, in der Innerschweiz die Familie Menkis. Aber auch die Großfamilie Großholz spielte eine längere Rolle. Aber um zur Unehrlichkeit zurückzukehren. Dieses Etikett hatte nichts mit einer individuellen oder moralischen Verfehlung zu tun. Es war eben dieser angeborene Makel des Familienberufs, der einen dazu machte. Es war eine soziale Kategorie. Und dies hing mit der Entwicklung der Todesstrafe zusammen. Die Vollstreckung, zunächst lediglich die Fortsetzung einer Gerichtshandlung, war einer zunehmenden Stigmatisierung unterworfen. Damit veränderte sich die soziale Stellung des Henkers. Ab dem späten Mittelalter musste der Henker auch weitere unangenehme, mit Tabus behaftete Aufgaben übernehmen. Unter anderem die Folter, das Vasenmeisteramt, also die Verwertung oder Beseitigung von Tierkadavern, die Hundefängerei, die Sonderbestattungen nach Hinrichtungen natürlich, aber auch nach Suiziden, die Kloakenreinigung oder auch die Aufsicht über Frauenhäuser, wie die Bordelle dazumal genannt wurden. Der Scharfrichter stand aber in einer gewissen Weise weit oben im Ansehen im Bereich der Unehrlichen. Er verdiente in der Regel massiv besser als alle anderen Ausgeschlossenen. Zum bürgerlichen Leben allerdings war auch er nicht zugelassen. Das spielte vor allem in der Zeit nach der Aufklärung eine Rolle, als die meisten männlichen Personen mehr Rechte erhielten, unter anderem auch die Untertanen. Henker waren davon noch immer ausgenommen. Man nimmt an, dass jene, die Hinrichtungen durchführten, wohl schon in ältesten Zeiten eine besondere Stellung hatten. Sie mochten erzürnten Gottheiten eine Art Sühneopfer dargebracht haben. Sie hatten eine besondere Verbindung zum Übersinnlichen natürlich, zum Jenseits. Im christlichen Mittelalter und später blieb die Furcht die Ehrfurcht vor den Personen als Vertreter dieser besonderen Umstände bestehen. Sie hatten einfach zu nahe mit schrecklichen Dingen zu tun. Sie waren dem Tod so nahe wie die wenigsten Soldaten einmal ausgenommen. Aber der Beruf verlangte eben ein besonderes Töten. Auf Befehl, zu einer bestimmten Stunde, in einer bestimmten Art, festgelegt bis in die letzten Dinge, an einem wahllosen Opfer vollzogen. Die Gesellschaft wollte es so. Es wird oft von starken Tabus berichtet, die den Scharfrichter umgaben. Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass man des Henkers Schatten nicht einmal durchqueren konnte, sonst musste man zum Pfarrer und sich entschuldigen bzw. sich reinigen lassen. Eine sehr starke Tabuisierung finden wir aber eher im nördlichen Deutschen Reich. Im Gebiet der heutigen Schweiz waren Namen oder Person weniger tabuisiert. Man wollte einen Henker wohl nicht gerade als Götti seines Kindes, aber er wurde auf der Straße gesehen. Man wusste, wer er war. Zürich hatte zum Beispiel um 1600 vielleicht etwa 4000 bis 5000 Einwohnerinnen und Einwohner. Da wusste man natürlich, wer Herr Vollmar war. Scharfrichter gingen natürlich auch zur Kirche. Aber da hatten sie an den meisten Orten einen designierten Sitz, mindestens zeitweise. Ähnliches wurde auch in Gasthäusern berichtet. Dort soll es jeweils einen eigenen Tisch für Henker gegeben haben. Ob das so stimmt, sagen uns nicht alle Quellen. Aber wir kennen eine solche Regel der Absonderung, zum Beispiel von Solothurn. 1604 verlangte die Stadt nämlich, dass der Scharfrichter eine Badestube nur benutzen dürfe, wenn er eine eigene Wanne habe. Er wurde als Person also separiert. Er sollte niemals Teil einer Menge sein. Was wir auch lesen, sind Geschichten wie diese. Als in Zürich ein neuer Galgen gebaut werden sollte, weil der alte Mursch war, da wollte kein Zimmermann den Auftrag. Die Arbeit war zu sehr mit diesem tabuisierten Handwerk verbunden. An dem wollte man sich nicht die Ehre beschmutzen. Die Stadt musste schließlich den Auftrag so abgeben. Alle Zimmerleute der Stadt mussten mithelfen. So wurde kein Einzelner unrein. Es gibt auch Beispiele, dass solche Handwerker mit Schutzbriefen geschützt wurden. Es wurde für sie offiziell festgehalten, dass sie diese Aufgaben, eben ein Seil oder einen Galgen für den Henker herzustellen, nur auf strengen Befehl der Obrigkeit ausführten. Woher die Henker stammten, wissen wir im Grunde nie. Sie tauchen unmittelbar in den Quellen auf. In den ältesten Zeiten meist nur unter Namen wie Hans oder Meister Franz oder so ähnlich. Eine Herkunft ist nicht auszumachen, solange bis eigentliche Dynastien entstehen. Das Mittelalter und auch die frühe Neuzeit arbeitete damit, dass alle nach dem Stand sofort erkannt werden mussten. Man trug überall die Abzeichen seines Standes bzw. Berufes. Die Lederschürze für den Schmied, die Stäbe für den Richter, grobe Äxte für den Schlachter, Hauben für verheiratete Frauen etc. Es gibt auf dem Gebiet des Deutschen Reiches Hinweise darauf, dass einige Henker gelbe Kappen bzw. Kapuzen trugen. Nachgewiesen sind sie in Braunschweig. Der Henker von Trier soll ganz in Gelb gekleidet gewesen sein. Auf einem mittelalterlichen Bild, das die Hinrichtung des Zürcher Bürgermeisters Hans Waldmann zeigt, wird der Scharfrichter ebenfalls in ganz gelbem Gewand gezeigt. Gelb war im Mittelalter eine abwertende Farbe. So trugen zum Beispiel viele Prostituierte gelbe Häubchen gemäß den Befehlen der Obrigkeit. Für den Henker aber ist die Farbe Rot am häufigsten nachgewiesen. Das ist allen klar und verständlich. Diese Symbolik kann man nicht missverstehen. In der Schweiz war vor allem der rote Scharfrichtermantel bekannt. Und noch im 19. Jahrhundert wissen wir, dass zum Beispiel der Scharfrichter von Schwyz per Dekret kein schwarzes Jackett tragen durfte. Mäntel waren besondere Auszeichnungen. Sie dienten der Darstellung von Amtsträgern. Wir kennen das auch noch heute von unseren Weibeln im Bundeshaus. Die Mäntel sind groß und ausladend. Sie waren Teil des Lohns und Auszeichnung als Amtsperson. In unseren bildlichen Quellen des Mittelalters bzw. der frühen Neuzeit sehen wir den Henker bei seiner Arbeit meist in den Standesfarben seines Arbeitgebers, in Stadt- oder Landesfarben also, in Zürich oder Luzern zum Beispiel in Blau-Weiß. Diese Tatsache ist auch schriftlich verbürgt. In den Abrechnungen zum Henkerslohn wurde meist auch verzeichnet, dass er Stoff zu gut hatte. Und zwar, wie ausdrücklich festgehalten, in den Farben der jeweiligen Stadt. Zusätzlich gehörten wohl auch Handschuhe zu der Ausstattung der Scharfrichter. Wir wissen, dass der Henker bei einer Hinrichtung meistens Handschuhe trug. Diese waren teuer und lange nicht für alle üblich. Wir wissen, dass die Handschuhe der Henker nach einer Hinrichtung weggeworfen bzw. verbrannt wurden. Wir sehen in den Abrechnungen von Bern, Zürich, Zug, Baden und Rheinfelden, dass nach einer Hinrichtung ein neues Paar verrechnet wurde. Dies gibt uns auch einen Hinweis darauf, wie Hinrichtungen eben auch wahrgenommen wurden. Es war eine dreckige Arbeit im übertragenen Sinne. Von der Schlechtigkeit des Hinzurichteten musste man sich schützen, sogar der Henker. Es wurden auch alle anderen Gerätschaften, zum Beispiel Leitern, Pfähle oder Ähnliches, die bei der Hinrichtung dienten, danach verbrannt werden. Aus demselben Grund. Alles, was damit zusammenhing, musste vernichtet werden. Aber weitere Kennzeichen für den Henker konnten Abzeichen sein. Auch das kennen wir von anderen Personengruppen der Zeit. In Zürich mussten arme Menschen, die berechtigt waren, einen Teller Mus von der Stadt zu erhalten, ein Abzeichen tragen. In Bern war es im Mittelalter üblich, dass der Henker einen silbernen Galgen als Abzeichen an sich tragen musste. In Schwyz nähten sich die Scharfrichter ein Schwert oder ein Rad aus Stoff auf den Mantel. Es gab neben diesen sichtbaren Zeichen an Kleidung auch klare Regeln, wie ein Henker sich zu verhalten hatte. Es wurde vorgeschrieben, dass er maßvoll, fromm und freundlich im Alltag zu sein hatte. Das ist interessant. Die Obrigkeit bzw. die Gesellschaft wollte offenbar, dass der Mensch mit dem schlimmsten Beruf im Alltag nichts Furchterregendes an sich hatte. Daran hatte er sich zu halten. 1612 wurde zum Beispiel dem Henker von Solothurn eingebläut, er dürfe nicht mit redlichen Leuten verkehren, sondern nur mit seinesgleichen. Dem Scharfrichter und seiner Familie war es außerdem nicht gestattet, sich an Kirchgängen, Prozessionen usw. so weiter zu zeigen oder sich unter die Menschenmenge zu mischen. Trotzdem bekam er als Haus eines zugeteilt, das mitten in der Stadt stand. Neben dem sozialen Verhalten erwartete die Gesellschaft, wie bereits geschildert, ein professionelles Verhalten an den wichtigsten Tagen. Hinrichtungen und Foltern sollten gemäß allgemeinem Empfinden genau richtig und damit gerecht sein, gemäß Angaben von Behörden. Und bei allem, was wir wissen, haben die Scharfrichter das auch verinnerlicht. So empfand zum Beispiel die Familie Vollmar von Zürich einen hohen Berufsstolz. Sie alle waren Handwerker und führten ihre Aufgaben so präzise und sozusagen kundenfreundlich aus, wie sie angewiesen waren. Das heißt, sie schlugen nicht wild auf ihr Opfer ein. Selbst bei den grausamsten Hinrichtungen hielten sie sich genau an die Vorgaben der Obrigkeit. Das widerspricht dem Bild des 19. und 20. Jahrhunderts von dem sadistischen Wilden oder so, wie es uns in Filmen und Büchern noch heute begegnet. Die Herren Minkis oder Großholz von anno dazumal würden sich in diesem Bild nicht wiedererkennen. Sie sahen sich sicherlich als treue Diener des Staates. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und fahre in 2 Wochen weiter. Eine gute Zeit und auf Wiedersehen.